Willkommen beim Starflüsterer-Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Madita van Heusen ist Journalistin und Moderatorin. Man kennt sie schon seit langer Zeit aus den Formaten Abenteuerleben, K1 Magazin und Wir kochen zusammen von Kabel 1 und von anderen Sendern wie Sat1 beispielsweise. Ihre Freunde sagen, sie sei menschensüchtig. Und wir sprachen über Menschen, die über sich selber lachen können. Wir sprachen über Arnold Schwarzenegger und Jared DiBarber und darüber, wie letzterer ihre Karriere beeinflusst hat. Sie verrät uns ihr persönliches Erfolgsgeheimnis. Außerdem lässt sie uns wissen, was sie am Set sprachlos macht. Und was sie von Ben Becker lernen konnte. Mit der Frage, wo ist der Bonbon versteckt, den ich finden soll, geben wir eine super interessante Frage an unsere Follower. Hört selber rein in diese coole Folge voller Freude. Viel Spaß. Guten Morgen, Madita. Madita van Heusen, live zugeschaltet aus Hamburg. Hallo, Madita.
Guten Morgen, mein Lieber. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich bin schon ganz aufgeregt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Denn du bist der erste weibliche Gast in unserem Podcast, Folge 4 heute. Wir hatten ja schon drei bekannte Herren. Aber bevor wir starten, erzähl uns doch mal ein bisschen über dich. Einige Zuhörer kennen dich vielleicht nicht. Auf einigen Sendern bist du weltbekannt. In Hamburg kennt dich jedes Kind. Da kannst du, glaube ich, also da bist du ja auch ein gefundenes Fressen für die Paparazzi. Aber erzähl doch mal ein bisschen, um dich kurz vorzustellen.
Also, ich bin die Madita, ich bin Moderatorin bei Kabel 1 und Sat1 unter anderem und habe auch so mein eigenes Format sozusagen bei Instagram und YouTube und bin, wie ich glaube, zumindest dass andere Menschen das immer über mich sagen, ein sehr herzliches, offenes, lustiges Persönchen.
Sehr schön, ja, so denke ich auch, denn ich verfolge dich ja nun auch schon seit einiger Zeit auf Social Media verstärkt und wir kennen uns auch aus Hamburg, aber bevor wir uns kennenlernten, stelle ich immer gerne die Frage, wie fing deine Karriere überhaupt an? Also gab es da irgendwo gewisse Vorbilder, wo du gesagt hast, hey, die finde ich oder den finde ich cool und vielleicht hat dich irgendeiner geprägt und vielleicht gab es andere Moderatoren oder Journalisten, wo du gesagt hast, hey, was der und was die macht, das möchte ich auch machen oder wie war das bei dir? Wie fing das Ganze an?
Also tatsächlich fing das Ganze schon sehr, sehr früh an. Eigentlich wusste ich schon in meiner Kindheit oder frühen Jugend, dass ich Moderatorin werde. Und nicht, dass ich das mal werden will, sondern dass ich das werde. Wie kam es dazu? Und dafür habe ich eigentlich auch sehr viel getan. Also ja, ich würde das wirklich einen inneren Ruf nennen. Also ich glaube, es gibt einfach Menschen, die ja schon, wenn sie sehr, sehr klein sind, wissen, was sie werden wollen. Das ist vielleicht eben nicht Moderatorin, bei anderen ist das vielleicht Automechaniker oder Krankenschwester oder irgendwas anderes. Aber ich wusste im Inneren immer, ich werde mal zum Fernsehen gehen. Und ich kann das auch nicht direkt erklären, weil das natürlich niemand wirklich ernst genommen hat. Also eigentlich keiner außer mir selbst. Und dann habe ich irgendwann, gab es mit 14 mal das erste MTV-Casting. Ja, für alle da draußen, die nicht mehr wissen, was Viva und MTV ist, das sind auch Fernsehsender, Musiksender. Ja, genau. Und das war in den 90ern und so, war das ziemlich cool. Und da war ich, ja, ich glaube 13 oder 14 und das war bei Karstadt in Hamburg, ja, in der Mönckebergstraße, da wurde gecastet. Da waren auch so, ich meine auch Colin Fernandes und so gesehen zu haben, das war wirklich so die ganz große Welle, wo das so aufkam. Und ich war aber eben gesagt, ich war 13, 14, ich habe halt so, das ist wie beim Marathon gewesen, man hat so eine Nummer bekommen, wie bei DSDS, so ein Schild mit einer Nummer drauf, wurde gecastet und ich kam leider nicht in die zweite Runde. Ich schiebe das seitdem auf mein Alter. Ich war bestimmt fantastisch gut.
Absolut, die haben dich gleich aussortiert, weil du zu jung warst wahrscheinlich.
Genau, das rede ich mir zumindest immer noch ein. Ich glaube, wahrscheinlich war ich auch noch nicht so gut, aber ich war auch einfach sehr, sehr jung. Und sehr schön. Da war es für mich das erste Mal so ein Schlag ins Gesicht, weil ich hatte mir das ja fest vorgenommen schon viele Jahre. Und dann dachte ich so, hä? Aber wenn das jetzt nicht geklappt hat, was mache ich denn dann? Das ist ja mein Lebenstraum schlechthin so. Und dann habe ich das erste Mal darüber angefangen, überhaupt darüber nachzudenken, was könnte ich denn sonst machen? Und dann bin ich erstmal so ein paar andere Wege gegangen. Also ich habe dann mit 18 oder 19, als ich aus Amerika zurückkam, habe ich dann Werbekauffrau sozusagen, Diplom-Kommunikationswirtin studiert und gelernt. Und dieser Traum hat mich aber nie losgelassen. Also das war immer so, dass ich dachte, aber eigentlich möchte ich doch Moderatorin werden. Aber das ist so, wenn, wie soll ich das sagen? Ich habe zwar immer sehr an mich selbst geglaubt, aber wenn dir alle Menschen drumherum erzählen, dass es ja unrealistisch ist, ne? Also deine Eltern, dein eigener Mann, also das ist so, andere Menschen können das halt nicht fühlen. Ich bin mir sicher, dass alle Künstler da draußen jetzt genau verstehen, was ich meine, weil man ist ja einfach, man liegt heulend am Boden und weiß selber eigentlich nicht, was man da tut, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und dann ist man wieder auf dieser super hohen Welle, wo man denkt, ich wusste doch die ganze Zeit, dass das klappt.
Absolut.
Und so war das dann. Und dann habe ich eigentlich tatsächlich sehr spät, ehrlich gesagt, in einer absoluten Lebenskrise mit 26 nach meiner Hochzeit, da habe ich das dann nochmal in Angriff genommen und bin Moderatorin geworden. Da hat das dann alles geklappt. Mit sehr viel Arbeit zwar und sehr viel Herzblut, aber das ist ja, das kennen ja alle da draußen. Das ist, sagen wir so, es fällt ja nicht vom Himmel, ne? Leider. Nee.
Naja, und das verstehen die Leute ja auch immer nicht. Die denken, man wird über Nacht bekannt, aber dass du dann mehrere Jahre hart gearbeitet hast, Tag und Nacht vorher, das verstehen die Leute ja oftmals nicht. Aber das finde ich ja super interessant, was du sagst. Da hast du ja quasi dann im Alter von 26 und nicht von 16 oder 17 deine Berufung zum Beruf gemacht. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also ich habe tatsächlich nie irgendwas Schöneres machen dürfen. Also es ist für mich seitdem so, dass ich wirklich weiß, wenn Menschen halt sagen, ja, ich habe wirklich meinen Traumjob gefunden, so ist das auch für mich. Also ich kann mich für sehr viele Sachen begeistern. Ich bin auch sehr neugierig und habe auch parallel viele Sachen nochmal gelernt, weil ich immer so auch gerne Wissen aufnehme und viele Themen toll finde. Aber so Moderation ist schon etwas, was einfach mein Herz erfreut und wo ich danach erfüllt und glücklich bin. So würde ich das sagen.
Und hattest du irgendjemanden, den du bewundert hast? Also früher gab es ja riesengroße Moderatoren, ja nur im Fernsehen, dann gab es ja YouTube und sowas alles noch gar nicht. Gab es da irgendjemanden?
Also Vorbilder habe ich generell schon. Das sind aber Menschen, die müssen nicht unbedingt, die sind jetzt nicht unbedingt aus der Branche, sondern das sind Menschen, die einen Traum verwirklichen. Also so wie zum Beispiel Rüdiger Neberg, der mit Target dann zum Beispiel eine Organisation gegründet hat, wo es einfach unglaublich schwer ist, sag ich mal, diese Menschenrechte wirklich zu vertreten und immer weiter voranzubringen. Oder ja, also einfach Menschen, wo ich sagen muss, oder die sind hingefallen und sehr oft wieder aufgestanden, ne? Wie Günther Gabriel zum Beispiel, finde ich, war ein toller Mann, weil der sich so oft aus der Scheiße gekämpft hat. Ben Becker ist für mich auch so ein Beispiel, wo ich einfach fasziniert draufschaue und denke, also der hat zu mir mal gesagt, was man nicht macht, passiert auch nicht, Madita. Und dieser Satz, der ist für mich auch, den habe ich Mitte der 20er getroffen, den Ben. Und der Satz ist für mich auch etwas, was mich immer bewegt und was ich auch bei Vorträgen, wenn ich jetzt mal anderen Menschen was erzähle, wo ich sage, das ist genau ein Mensch, der mein Leben beeinflusst hat. Weil das ist Fakt, alle können reden, 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 aber machen, das können halt nur die wenigsten. Ne?
Absolut.
Und wenn ihr es nicht macht, Leute, ja, sorry, dann passiert nämlich nichts.
So sieht's aus. Aber ich glaube, das ist natürlich auch super interessant, was du gerade sagst, weil die Leute, die schon mal irgendwie eine Pleite oder eine ganz schlimme Situation erlebt haben, die wissen dann ja auch, wie sich das anfühlt und können dann die Hochzeiten ihrer Karriere oder ihres Lebens viel besser genießen und wertschätzen. Nicht?
Also ja, das ist ja absolut. Also erstmal wird man natürlich sehr viel einfühlsamer für Situationen, wenn man sie selbst erlebt hat. Das ist ja mit wirklich vielen Dingen so, ne? Das ist eben natürlich, wenn man den Job verliert, aber vielleicht auch, wenn sich jemand von einem trennt. Also so ganz typische große Lebenseinschnitte, die leider ja auch die meisten von uns schon erlebt haben. Da wird man natürlich sehr viel einfühlsamer. Und mir geht es schon so, dass ich Sachen wirklich, gerade wie du es sagst, echt zu schätzen weiß. Also ich bin irgendwie seit 8 Jahren ungefähr bei Kabel 1 und für mich ist das wirklich mit der tollste Sender auf der Welt, weil ich halt so sein darf, wie ich bin. Und jetzt zum Beispiel, auch wenn vielleicht mal die Auftragslage, ne, ist ja auch mal so ein bisschen besser. Also letztes Jahr hatte ich halt krass viel zu tun. Jetzt ist natürlich gerade aufgrund, weil alle so ein bisschen weniger machen im Moment, ist es ein bisschen weniger. Und ich bin super toll, krass dankbar, dass es halt 8 Jahre so super gut gelaufen ist. Sondern das ist ja normal, dass es halt immer mal so Auf und Abs gibt, wo man halt, ja, die man im Leben, glaube ich, auch zu schätzen weiß. Und ich bin dann auch jemand, der denkt, okay, was könnte sich in diesem Ab oder in dieser ruhigen Welle, die jetzt eben gerade keine hohe Welle ist, was könnte sich darin verbergen? Wo ist der Bonbon versteckt, den ich finden soll? So versuche ich mein Leben eigentlich zu entdecken. Also eher neugierig. Aha, das ist ja eine ganz neue Situation. Ich bin nicht mehr 240 Tage im Flugzeug oder auf Bahnhöfen unterwegs. Was passiert denn jetzt?
Absolut. Und hast du deinen Bonbon gefunden in den letzten Monaten?
Tatsächlich ja. Wirklich? Also mir war schon seit, ja, also was heißt Bonbon? Ich habe jetzt keine Lebenserleuchtung gefunden, aber ich muss schon sagen, dass ich hatte das Gefühl, dass es schon auch einigen Menschen so geht, dass sie sehr dankbar sind für mehr Zeit sozusagen für sich selbst. Und ich bin einfach total gerne zu Hause. Das ist jetzt keine Erleuchtung. Wenn man sehr viel unterwegs ist, ist das natürlich auch logisch. Aber das ist für mich das größte Geschenk. Ich war seit, 10 Jahren nicht mehr als eine Woche oder so am Stück zu Hause. Wenn überhaupt.
Cool. Hast du deine Nachbarn mal richtig kennengelernt und dein Umfeld?
Und pass auf, viel krasser, ich als Nicht-Kochkönigin, die nichts kann, ich habe sogar ein bisschen kochen gelernt in der Zeit. Wow. Das habe ich 39 Jahre noch nicht geschafft. So. Und das hat so Ruhe, ne? Hat das wirklich in sich, dass man sich einfach mal mit neuen Sachen auseinandersetzt.
Absolut. Ja, da, wie gesagt, jede Situation birgt auch eine Chance oder wie du sagst, ein Bonbon. Definitiv. Ja. Das ist cool. Okay, nun möchte ich gerne von dir wissen, ich bin mir nicht sicher, ob du diese Frage beantworten kannst. Was wäre mit Madita passiert, wenn sie nicht ins Radio oder Fernsehen gegangen wäre? Weil du sagtest ja schon, das war für dich schon immer klar als Kind schon. Aber gibt es eine andere, einen anderen Bereich, wo du sagst, hey, das ist cool, das hätte ich auch gerne gemacht?
Absolut. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, irgendetwas grundsätzlich zu machen, was mit Menschen zu tun hat. Also ich bin ein riesen Menschenfreund. Freunde würden auch sagen, ich bin menschensüchtig. Das liegt einfach daran, dass ich finde, dass wir alle sehr viel voneinander lernen können. Ich überlege mir ganz oft, ehrlich gesagt, was ich halt mal machen könnte. Ne? Vielleicht auch, wenn ich mehr in Hamburg arbeiten würde. Und ich glaube, es wäre auf jeden Fall ein Beruf mit Menschen. Ich würde es aber auch schön finden, wenn es eben ein Beruf wäre, der nachhaltig wäre, also der wirklich gut zu mir passt, der was Soziales hätte, wirklich tatsächlich wie Pfleger oder Pflegerin. Ich könnte mir aber auch vorstellen, ich bin zum Beispiel auch zufrieden, wenn ich einfach im Klamottenladen arbeite. Also kein Witz. Hauptsache, ich weiß nicht jede Sekunde, was passiert und es sind irgendwie Menschen um mich rum und es gibt immer neue Situationen. Also ich kann mich sehr schnell für Menschen und auch Jobs begeistern. Ich habe auch super viele Jobs schon gemacht. Das glaubt man gar nicht. Von Versicherungskauffrau in einer Mathematikabteilung bis hin eben zu Trauerbegleiterin oder auch Trainerin. Also Trainerin, Sporttrainerin und so weiter. Ich habe ja alles schon gemacht.
Super. Klasse. Wir hatten es ja schon angesprochen, die Situation ist ja ein bisschen anders und einige Jobs sind weggebrochen oder die Leute machen weniger. Was haben wir denn von dir in diesem Jahr noch zu erwarten, beziehungsweise auch vorausblickend auf 2021? Magst du mal einen kleinen Ausblick geben, wenn du schon darüber sprechen darfst?
Also tatsächlich moderiere ich ja immer noch oder bin sehr viel als Reporterin für das K1-Magazin und für Abenteuerleben unterwegs bei Kabel 1. Dann mache ich gerade aber die verschiedensten Instagram-Sachen, habe tatsächlich irgendwie merkwürdigerweise, obwohl ich mich lange dagegen gewehrt habe, habe ich TikTok für mich entdeckt. Und muss sagen, das ist so ein Quatsch, ne? Aber es ist so ich muss auch sagen, wenn es halt Spaß macht und lustig ist, ja, sorry, warum denn nicht? Dann warum nicht? Und es ist so abgefahren, weil es die Leute so erheitert. Also ich bin auch kein Freund davon, Müll zu produzieren, ne? Also ich finde auch, ich gucke mir auch nur Sachen an, wo ich denke, was bringt mir das jetzt? Aber wenn ich Leuten halt eine Freude machen kann, und das ist, glaube ich, das liegt irgendwie meiner Natur, weil ich irgendwie so ein lustiges Gesicht habe oder keine Ahnung was, dass die Leute einfach, ich habe Menschen wirklich jeden Tag, die mir schreiben, dass sie sich einfach über den Post so freuen, weil das ihren Tag erheitert. Die warten und freuen sich darauf, wo ich echt denke, das gibt mir wiederum Freude. Und das ist ja was ganz Egoistisches. Ich verschenke irgendwas Nettes, Lustiges, Schönes und dann kriege ich halt auch was Nettes, Schönes, Lustiges, irgendeine Reaktion zurück. Das ist natürlich schön.
Absolut. Da hast du gerade jetzt schon komplett vorgegriffen, weil mir geht es ja auch so. Immer wenn ich Instagram anmache und ich sehe dich, dann gucke ich bis zum Schluss. Und wenn das ein langes Video ist, oh, dann muss ich erstmal eine Pause machen, weil es so cool ist und so lebensbejahend und so bunt und teilweise auch schrill, dass ich denke, das ist aber mal verdammt cool. Also TikTok bin ich jetzt ja nicht hundertprozentig involviert, aber sehe ich natürlich auch. Aber auch selbst Instagram und YouTube, Facebook, also echt cool, was du machst. Kann ich auch nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen, um sich quasi eine Portion Freude abzuholen, jeden Tag oder jeden zweiten Tag.
Oh, danke.
Aber ja, das ist also, hast du ja nicht immer, weil die meisten, die sind ja, viele gehen ja zum Lachen in den Keller und sind nur lustig, wenn die professionelle Kamera in Anführungszeichen angeht und wenn sie arbeiten müssen, ja. Und das ist ja bei dir irgendwie,
aber das
gilt ganz anders.
Das finde ich so abgefahren. Ich habe auch oft dieses, gar nicht nur im Beruf, sondern auch im Privaten, dass Menschen können so schwer über sich selber lachen. Ne? Also es gibt Menschen, die, mir wird oft nachgesagt, ich habe anscheinend wenig Schamgefühl. Und dafür bin ich echt meinen Eltern auch sehr, sehr dankbar. Weil ich manchmal, mich stört das auch nicht, so der lustige Trottel zu sein. Weißt du, ich lache gerne. Also warum soll man nicht über mich lachen? Und warum darf ich dann nicht über mich selber lachen? Also ich habe da einfach überhaupt gar, ich bin da völlig schmerzbefreit. Ja. Ich kann das immer gar nicht nachvollziehen, wenn Leute, so, wenn man einen Witz über Menschen macht, der nicht böse ist, also irgendeinen kleinen lustigen Witz, und da können die aber nicht darüber lachen, wo ich immer denke, oh, das tut mir jetzt leid. Ich meine es eigentlich nur lustig, aber ja, muss man immer ein bisschen aufpassen.
Ich glaube ja, einige Leute haben verdammt viel Angst da draußen. Und wenn es dann um die eigene Person geht, dann machen sie sich immer einen Kopf, hey, wie präsentiere ich mich am besten, damit ich dies und jenes erreiche. Aber letzten Endes in dem Moment, wo du selbst bist und wenn du so bist, wie du bist, hast du sowieso gewonnen. Weil dann bist du authentisch und dann musst du dich nicht verstellen. Also viele haben ja da draußen irgendwo eine Maske auf, die an sich gar nicht so notwendig ist. Im Gegenteil.
Oh Gott, und ist das nicht anstrengend?
Ja.
Das finde ich faszinierend, dass Menschen, die mich hinter der Kamera kennenlernen, also es kennen mich ja viele vielleicht vom Kabel 1 oder sowas oder vielleicht auch von irgendwelchen Moderationen, und die mich dann ganz normal, sag ich mal, kennenlernen, ohne wenn eine Kamera dabei ist, da höre ich ganz oft den Satz, du bist ja genauso verrückt oder genauso nett oder sowas, wenn die Kamera aus ist. Und dann sag ich immer, wie soll ich denn sonst sein? Naja, viele Leute haben hier so zwei Persönlichkeiten. Und dann denke ich immer so, das ist doch mega anstrengend. Wie machen die das? Ich kann das gar nicht.
Absolut. Also es ist definitiv der Fall. Also ich habe die Situation ja auch, ich habe ja auch ein paar Promis und Stars in meinen Coachings, und bei einigen ist das tatsächlich so. Die sagen ja, ich muss doch auf mich achten, ich brauche doch die Anerkennung, ich muss doch so mich geben, dass die Leute mich mögen. Und ich sage ja dann immer, ja, kannst du bis zu einem gewissen Punkt machen, aber in dem Moment, wo du echt bist, hast du viel mehr das Lob und die Bestätigung auf deiner Seite, weil du dann einfach natürlicher bist irgendwo.
Ja, und ich glaube, es kostet auch echt viel Energie, muss ich sagen. Also ich habe das natürlich auch, gerade weil du gesagt hast, ich bin ja auch immer so ein, wenn man bei mir auf den Instagram-Kanal oder so kommt, dann ist da immer sehr viel Freude, das stimmt. Ich plädiere aber auch dafür, wie du gerade sagst, ehrlich zu sein und authentisch zu sein. Und wenn ihr traurig seid, Leute, dann zeigt auch, dass ihr traurig seid. Das habe ich auch gemacht. Also ich finde es viel anstrengender, wenn ich selber nicht gut drauf bin oder was ganz Trauriges bei mir irgendwie, ne, in der Familie oder bei mir selber oder irgendwie passiert ist, dann kann ich doch gar nicht gute Laune haben. Sorry, Leute, dann bin ich eben einfach mal nicht gut drauf. Dann müsst ihr das irgendwie auch ihr müsst es dann nicht angucken, aber ich kann mich dann auch nicht verstellen, weil das ist für mich so anstrengend, das kostet viel zu viel Energie.
Absolut. Ja, und es gehört ja auch einfach dazu. Du kannst ja nicht immer nur Duracell-Hase-mäßig angeschaltet sein und immer lustig sein. Also das ist ja völlig klar, dass auch die Gegenseite dazukommt. Aber wo wir gerade über traurig sein beziehungsweise Trauer viel gerade schon, fand ich super spannend, was du gerade gesagt hast. Du warst als Trauerberaterin unterwegs. Habe ich das richtig verstanden?
Das stimmt, als Trauerbegleiterin. Also ich habe tatsächlich eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht und habe dann auch mit meiner Freundin und Kollegin Annemona habe ich die Deutschlands erste Agentur für Trauerkommunikation gegründet. Vergissmeini heißt die. Ein ganz spannendes und leider stiefmütterlich behandeltes Thema, zumindest in Deutschland und auch ziemlich in Europa, muss man sagen.
Und habt ihr da Menschen geholfen, wo jemand gestorben ist, oder ging es auch um Liebeskummer oder wenn ein Tier verstorben ist, oder war das alles möglich?
Tatsächlich, also es ist alles möglich. Also es geht grundsätzlich in erster Linie erstmal um Trauerberatung, wenn jemand verstorben ist und jemand sozusagen alleine damit nicht so gut zurechtkommt, so würde ich das sagen. Dann haben wir Erinnerungsstücke, machen wir, vergiss mal nie. Und das ist einfach, ne, das bedeutet, dass man ja etwas ganz Besonderes für den Trauernden entwickelt, damit er eben ein ganz, ganz schönes Erinnerungsstück an denjenigen hat. Und Tiertrauer gibt es natürlich genauso. Also das ist auch ein Part von Vergissmeini. Wir haben aber zum Beispiel, habe auch Trauerreden gehalten. Also eigentlich, oder Trauerkarten machen, einfach schöne Trauerkarten zu entwickeln, ne, die nicht so aussehen wie die man im Laden kauft, sondern die eben auch, ja, wo der wirklich der Trauernde auch das Gefühl hat, dass sie dem Verstorbenen gerecht werden, ne? Dass sie eben nicht mit dem schwarzen Rand, sondern dass da vielleicht einfach wirklich was ganz Schönes, eine blaue Feder vorne drauf kommt oder irgendwas, was man sich halt dann zusammen, was man zusammen entwickelt und ausdenkt, ja.
Cool. Ja, das ist aber auch, glaube ich, so ein westeuropäisches Ding, dass die Leute in dem Moment, wo es um den Tod geht, immer Panik haben. Dabei ist der Tod das Normalste des Lebens. Also es ist ja schon irgendwann sterben, wenn wir geboren werden, nicht?
Das ist richtig. Aber die Menschen haben Angst, weil sie es nicht erleben. Das ist halt, früher war das halt ganz normal, dass man im Dorf oder so hat man gesehen, alle leben zusammen. Die Omi, ich nehme jetzt ein wirklich ganz, ganz normales Beispiel, die Omi wird immer älter und älter und irgendwann verstirbt die Omi. Und auch die Enkelkinder und so dürfen halt nochmal gucken gehen, sie anfassen. Sie erleben sogar vielleicht, Omi ist jetzt kalt geworden oder wie auch immer. Also die verarbeiten das alles als normal. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass Kinder ganz oft noch nicht mal mehr mit zur Beerdigung genommen werden, weil sie sollen das Schlimme nicht erleben. Also wir hatten wirklich Klienten, die waren, ich sag jetzt wirklich mal als Beispiel, und das stimmt, die waren 65, 70 Jahre alt und haben ihre eigene Mutter verloren. Und es war ein Weltuntergang, weil sie selber bis sie 60 waren oder so, nie auf einer Beerdigung waren. Die haben das gar nicht, das war für die einfach so surreal, dass das wurde gar nicht verkraftet, weil sie es einfach nie gemacht haben.
Krass.
Und das ist natürlich, also glaube ich zumindest, nicht der optimale Weg. Für mich ist das nicht der optimale Weg. Ich versuche mich halt vor, ich habe genauso viel Angst wie alle anderen. So ist das nicht. Und ich weiß auch nicht mehr als alle anderen. Ich habe mich nur sehr viele Jahre intensiver damit beschäftigt und mir nimmt das etwas von der Angst. Mich beruhigt das zum Beispiel, zu wissen, wie jemand bestattet wird. Also ich habe dann auch beim Bestatter gearbeitet und sowas. Mir gibt es eine gewisse innere Ruhe, weil es den Schrecken nimmt und es ist überhaupt nichts Schlimmes und es ist überhaupt nicht komisch und es ist auch nicht gruselig, sondern es hat auch etwas sehr Intensives und richtig Schönes, Emotionales.
Sehr gute Worte. Also stimme ich dir 1000%ig zu. Ist echt wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Jetzt geht's mal wieder in die lustige Sache, ein Gegensatz. Und zwar, kannst du erinnern, wenn du sagst, du bist jetzt schon so viele Jahre bei Kabel 1 oder vielleicht auch bei anderen Sendern oder Drehs gewesen, gab es irgendwo eine sehr skurrile Geschichte, wo du sagst, hey, das war die komischste Situation an einem Set, wo ich jemals gewesen bin? Gibt es so etwas?
Du fragst mich Sachen. Also es gab bestimmt skurrile Situationen. Ich glaube, du kennst das. Wir haben schon so viele beknackte Sachen erlebt, dass man nichts mehr für beknackt hält. Weißt du, was ich meine? Ja, also es könnte für mich Ingolf Lück ohne Unterhose auf dem Flur rumlaufen. Es würde mich nicht wundern. Also es gibt so Sachen, wo ich muss mich gerade kurz fragen, was ist wirklich so seltsam? Ich glaube, was ich tatsächlich komisch finde, aber man möchte ja auch immer nichts über andere Menschen sagen. Ich nenne vielleicht keinen Namen, weil ich bin kein Freund davon, ich bin nicht so eine gute Lästerschwester. Ja. Was ich aber seltsam fand, das hatte ich zweimal bei Moderationen, das finde ich einfach menschlich merkwürdig. Also du kommst ans Set oder zu einer Moderation und du sollst mit jemandem ein Interview machen oder denjenigen ankündigen. Dann gibt es Prominente, die stehen am Set und ich würde ja gerne nicht sagen, okay, wie wollen wir das denn machen? Wie möchtest du denn aufgerufen werden oder möchte kurz 10 Sekunden einfach mit denen warm werden? Und dann sagen die zu mir, das hatte ich zweimal, Entschuldigung, kannst du bitte mit meinem Manager sprechen? Und der steht halt 1 Meter, noch nicht mal, 10 Zentimeter daneben. Und dann denkst du so, also man merkt halt, ich habe keinen Bock mit dir zu reden. Kannst du es bitte meinem Manager erzählen, damit er mir das dann weiter sagt? Und wir stehen in diesem Dreieck und man kommt sich so richtig beknackt vor. Absolut. Und denkt, ersterjenige will einen verarschen. Ja. Aber das hatte ich zweimal. Also das die Situation finde ich noch seltsamer, als wenn jemand nackt am Set irgendwo rumlaufen würde.
Ja.
Das finde ich so krass unhöflich. Ja. Aber kann ich auch mitarbeiten, ist kein Problem.
Absolut. Man kommt ja immer zum Ergebnis irgendwann irgendwie. Ja, das ist spannend.
Oder?
Ja. Ja, sag.
Du wolltest jetzt wahrscheinlich lieber so eine nackte Drogengeschichte oder so haben, ne? Aber egal. Ich finde, Unhöflichkeit ist für mich, also so ganz unhöflich sein ist für mich seltsam. Ja, das finde ich komisch. Das ist wirklich, wo ich dann, mir fehlen selten die Worte, aber da fehlen mir so 3 Sekunden die Worte, weil ich erst überlegen muss, der verarscht mich jetzt. Dann lache ich so ein bisschen, reiß so ganz weit die Augen auf, warte auf eine Reaktion und merke, oh, das ist gar kein Scherz. Okay, gut, alles klar. Dann talk to my hand. Alles
klar. Na gut, aber vielleicht, wer weiß, was da für Gründe dahinter liegen, ist ja auch egal. Aber ja, wichtige Information. Ich glaube ja, dass solche Situationen auch oft im normalen Business stattfinden, wenn irgendwo einer sagt, nee, ich darf nicht mit dir sprechen oder du sollst nicht mit mir sprechen, du musst erst mit meinem Chef oder mit der Assistentin oder mit was weiß ich wem sprechen. Also ich sehe da gerade schon eine Parallele zur normalen Arbeitswelt auch. Ja, dass man
echt?
Ja, also weiß ich jetzt, habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber sowas gibt's garantiert, dass da einer sagt, nee, du musst da irgendwie den Weg einhalten oder so. Aber natürlich ist es völlig absurd, wenn man sowieso zu dritt an einem Platz steht, nicht?
Ja, das stimmt. Also ich verstehe das natürlich, wie du sagst, wenn man vorher was abfragt oder vielleicht auch erstmal jemanden anfragt. Das ist ja klar, dass man dann erst den Manager. Aber wenn man quasi schon auf der Bühne steht und dann, das ist so ganz komisch. Das ist für mich so. Okay, vor allem, aber das mir fällt vielleicht noch gleich eine skurrile Geschichte ein. Das könnte vielleicht mit Nacktheit und irgendwelchen.
Kannst du mir dann ja auch noch mailen, dann fügen wir es ein, wenn wir das Ganze posten. Erzähl mir mal, was würdest du jetzt einem jungen Menschen raten, der Moderatorin oder Moderator werden möchte in der aktuellen Zeit, der jetzt, also heute in 2020 startet, was muss der mitbringen? Du hast ja nun schon einige Jahre hinter dir und was sollte er vielleicht nicht können oder nicht mitbringen müssen?
Also ich glaube, das Wichtigste, tatsächlich egal, ob das jetzt vor 10 Jahren war oder heute, ist, bleib am Ball und hör nicht auf die anderen. Also das ist, glaube ich, das Mitwichtigste. Es kommt nicht der zum Ziel, der unbedingt super gut ist oder 5 verschiedene Sprachen spricht oder so wie ich vielleicht irgendwie Kommunikationswissenschaften oder irgendwas studiert hat, es kommt der ans Ziel, der dranbleibt. Und zwar lange, Leute. Richtig lange. Es ist kein Jahr, es sind auch nicht 5 Jahre. Ich glaube, bis die Ersten mich das erste Mal registriert haben, da waren wahrscheinlich schon 10 Jahre um und da habe ich das schon 10 Jahre gemacht. Also ich hatte mal ein Gespräch Nur ganz kurz, weil ich war ja auch mal irgendwann quasi junge Moderatorin und habe mich genau das Gleiche gefragt. Und dann habe ich netterweise, hat sich Jared Di Baba, auch ein Moderator, den ihr vielleicht kennt, ja, vom NDR, für mich Zeit genommen für ein Gespräch.
Cooler Typ, ja.
Und genau, cooler Typ. Und der hat damals schon zu mir gesagt, Madita, egal wie viel Gas du gibst, ich kann dir sagen, ich kenne so viele Moderatoren, es wird im Schnitt 10 Jahre dauern. Hm. Und da habe ich gelacht. Da war ich so, kennst du das, wenn man so schön jung und naiv ist und denkt, ey, ich habe so viel Energie, ich mache 500 Sachen auf einmal und ich gebe alles, ne? Und da habe ich gelacht und meinte, so, ja, ich schaffe das schneller. Ja. Und ich hab alles gegeben, was ich hatte. Ich habe so viel auch am Anfang umsonst moderiert. Ich habe so viel Power in Projekte gesteckt. Also ich habe ein eigenes Magazin gegründet, 5 Jahre, wo ich selber Prominente interviewt habe. Das habe ich gedruckt, das habe ich ins Internet gebracht. Da hatte ich Videos gedreht. Wirklich. Und es hat trotzdem 10 Jahre gedauert. Ich habe nichts wirklich beschleunigt. Also ich bin einfach am Ball geblieben, Leute. Und das ist, ich hatte Wochen und Tage. Also ich habe zum Beispiel, das wissen glaube ich gar nicht so viele von mir, ich habe 10 Jahre lang Treppenhäuser gereinigt, weil ich nicht wusste manchmal, wie ich meine Miete zahlen sollte, weil die Jobs am Anfang nicht so viel Kohle bringen. Ja. Und das ist die Kunst, dass wenn du dann auf die Fresse bekommst und heulend am Fußboden liegst, weil du nicht weißt, wie du deine Miete zahlen sollst, dass du dann trotzdem am Ball bleibst.
Und weitermachst.
Und weitermachst, genau. Das ist das wirklich Entscheidende. Und ich, da glaube ich gar nicht, dass das so ein Unterschied ist, ob das jetzt vor 10 Jahren war oder eben in der heutigen Zeit. Ja. Weil ich muss auch sagen, es wird ja nicht unbedingt einfacher. Wir werden so viele mehr Menschen und das Angebot, wir werden überschwemmt von eben Moderatoren, von Instagram-Stars oder ja, ne, eben auch im anderen.
Absolut.
Ja. Genau, auch im anderen Business. Also dadurch, dass es einfach viel mehr Menschen gibt, wollen viel mehr Menschen ähnliche Jobs machen. Und
Die
Ausdauer,
ja,
genau, die Konkurrenz wird immer härter und ich glaube, die Ausdauer ist immer noch mit der entscheidendste Faktor. Und das merke ich einfach auch, dass ganz, ganz viele vorher aufhören. Ich will nicht sagen aufgeben, denn sie haben nicht aufgegeben. Sie hören einfach auf, weil es so anstrengend ist. Und ich muss das auch sagen, ich habe manchmal ein Soll erreicht, auch wenn ich jetzt sagen würde, ich habe all das geschafft, was ich auf meiner Bucketlist, wirklich moderationstechnisch, klar geht's immer größer, aber ich habe wirklich alles geschafft und trotzdem habe ich das auch manchmal, wenn ich total glücklich bin, wenn ich irgendwie 250 Tage im Jahr unterwegs bin, dann ist für mich auch, wo ich denke, boah, ey, Leute, ich kann nicht mehr so.
Klar.
Also auch wenn man dann das geschafft hat, dann heißt es trotzdem wieder am Ball bleiben. Vielleicht auf anderen Wege, um zu gucken, okay, wie bleibe ich glücklich? Wie bleibe ich, ne? Das ist immer irgendwie ein Weg. Oh, ja. Entschuldige, jetzt habe ich so viel geredet.
Nein, das ist ja super, total interessant, dass auch jetzt nochmal, die Musiker haben das ja schon ansatzweise gesagt, aber jetzt das auch nochmal aus dem Mund einer Moderatorin zu hören, das ist ja letzten Endes am Ball bleiben oder Marathon laufen, nenn es, wie du es willst, es ist echt ein großes Erfolgsgeheimnis, also definitiv. Aber du hattest jetzt gerade schon was Wichtiges gesagt, wenn du zurückkommst, weil das ist hier meine nächste Frage. Also wie kommst du denn runter nach einem besonders harten Drehtag oder auch nach einer ganzen Drehphase, wo du fast Tag und Nacht arbeitest? Was machst du für dich, um irgendwo den Ausgleich zu bekommen?
Also ich bin jemand, das ist so witzig, wenn ich das bei anderen Interviews dann höre, dann bin ich immer schon so, oh, gähn gelangweilt. Aber sorry, Leute, ich muss es jetzt leider auch sagen, ich bin jemand, der viel meditiert und viel Sport macht. Und das liegt an der Luxussituation, dass wir jetzt irgendwie noch keine Kinder haben oder, ne, also Menschen, die, glaube ich, irgendwie 3 Kinder haben, die haben andere Sorgen in Anführungszeichen. Ja. Aber ich kann mir das leisten, dass ich dann wirklich nach einer stressigen Phase wieder jeden Tag Sport, jeden Tag meditieren. Und das dauert aber dann auch ein paar Tage. Also ich bin nicht jemand, der sofort, wenn er zur Haustür reinkommt, umschalten kann.
Okay.
Das ist schon, das dauert ein bisschen. Ja.
Und meditierst du denn auch, wenn du Drehtage hast, dass du dann sagst, ey, ich stehe mal eine halbe Stunde früher auf oder so?
Ja, also ja und nein. Ich muss gestehen, ich stehe dann 10 Minuten früher und bin voll stolz, wenn ich diese 10 Minuten schaffe. Weil ich dann schon zu aufgekratzt bin, obwohl ich es dann eigentlich am nötigsten habe. Ne?
Ja.
Muss man ja ganz ehrlich sagen.
Ja, super. Madita, wir sind fast am Ende. Zwei Fragen noch. Wann war Madita das letzte Mal unvernünftig und warum?
Ich liebe ihr unvernünftige Sachen, ne?
Ich auch.
Das ist, und das, alle da draußen, macht mehr Quatsch, seid unvernünftiger. Yes. Da möchte ich wirklich so aufrufen. Und das ist wirklich so, seitdem ich liebe meinen Mann über alles, ja, mit dem bin ich seit 3 Jahren zusammen. Aber der ist so vernünftig, dass ich manchmal mich wundere, warum bin ich jetzt eigentlich, es gibt gar keinen Grund, warum muss ich denn vernünftig sein? Ich mache tatsächlich ein bisschen weniger Quatsch, aber ich finde es gut, dass du mich daran erinnerst. Also ich würde es nicht unvernünftig nennen, aber ich bin schon so jemand, der, wenn mir das so in den Sinn kommt und ich meine verrückten 5 Minuten habe, wie so ein zappeliger Hund, dann renne ich auch einfach mal hier nackt durch die Wohnung, mache irgendeine Musik an und tanz dazu. Ne? Das, also unvernünftig würde ich das jetzt nicht nennen, aber. Und ich fahre leider, und das macht bitte nicht nach da draußen, ihr Lieben, ich fahre immer zu schnell Auto. Ich fahre super gerne Auto und bin so eine kleine Rallye-Fahrerin und habe viele, viele Blitzer.
Ja.
Das ist total unvernünftig und nicht gut. Aber kennst du, ich mag dieses Geräusch, wenn es, ich fühle mich dann irgendwie ich fühle mich wie ein anderer Mensch, wenn ich ins Auto einsteige. Es ist dieses Gefühl von Power, PS und Schalten. Und weißt du, mein kleiner 10 Jahre alter Ford Ka mit 50 PS gibt das voll her.
Du bist ja auch einfach energiegeladen und die muss ja dann irgendwie raus, ne? Und wenn gerade keine Kamera da ist oder keine Leute, keine Menschen, wenn du allein im Auto sitzt, dann muss auch da die Energie raus, oder?
Ja.
Ist doch cool. So, erstmal vielen Dank für das Interview, Madita.
Ich danke dir.
Sehr, sehr gerne. Es hat großen Spaß gebracht.
Ja, ich auch, ich könnte Stunden so, weil du merkst, ich bin jetzt richtig aufgeheitert hier.
Machen wir nochmal.
Teil 2.
Genau, definitiv. Sag mir mal, hast du für unsere Hörer einen Tipp für ein spezielles Lieblingsbuch oder einen Lieblingsfilm oder einen lieblingsanderen Podcast, was du oder den du empfehlen kannst? Muss jetzt nicht was ganz Wissenschaftliches sein, kann Unterhaltung sein, kann aber auch ein Sachthema sein. Was gibt es irgendetwas, wo du sagst, hey, das finde ich cool, das müssen wir mal mehr in die Welt bringen?
Also ich bin ein absoluter Fan von Biografien, sei das jetzt bei Büchern oder auch bei Filmen. Ich würde auf jeden Fall, weil wir auch schon darüber gesprochen haben, wer uns sozusagen beeinflusst hat oder wer ein Vorbild für uns ist. Ich möchte wirklich, und ich muss jetzt selber lachen, aber es ist kein Witz, ich bin Arnold Schwarzenegger-Fan und zwar sehr großer. Und ich würde euch sehr gerne die Biografie Recall ans Herz legen, weil der Mann nicht nur unglaublich schlau ist, der hat sich so den Arsch aufgearbeitet, wirklich für das, was er da jetzt erreicht hat. Und der ist einfach so schlau und so ein cooler Mann. Also das zum Beispiel, das ist für mich ein Vorbild. Und das Buch ist richtig gut.
Cool. Der steht auch unter uns gesagt auch noch bei mir auf der Bucketlist für den Podcast. Irgendwann kommt er.
Ja, das kann ich verstehen.
Oder? Weil der ist ja der ist ja so fantastisch,
das
was er
natürlich
gemacht hat.
Ja.
Und dann
und
geht er
der hat zum,
ja. Ja, sag.
Entschuldige, nee, der hat auch den Tipp, das finde ich ganz, ganz spannend, weil alle haben ihn immer gefragt, was ist denn dein Plan B? Arnold Schwarzenegger sagt, man hat keinen Plan B. Das ist nämlich das Erfolgsgeheimnis sozusagen. Ganz, ganz spannend, ja.
Super. Das sind doch schöne Worte, um unseren kleinen Talk zu beenden. Vielen Dank, Madita. Viele Grüße nach Hamburg. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen irgendwann in Berlin oder in Hamburg oder sonst wo. Vielleicht wieder spontan auf der Straße wie neulich.
Das wäre schön. Ich wollte gerade sagen, wie Arnold Schwarzenegger, ich komme wieder.
Sehr gut.
I'll be back.
Vielen Dank, Madita. Dankeschön. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Das war der Starflüsterer-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Janssen. Übrigens, wir sehen uns live auf der Bühne am 30. Oktober in Hamburg beim Personality Late Night Festival im Stage Club. Ich freue mich auf dich. Ciao.